Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern, das haben wir gesungen. Ein einfaches, simples Lied, das ich immer noch sehr mag. Wie kann aber ein heiliger, sündloser, reiner, vollkommener Gott sich an Menschen freuen, die immer noch unvollkommen und sündig sind? Nun, er freut sich an uns, weil er uns in Christus sieht und weil wir in Christus rein sind. Der Apostel Paulus schreibt an die Geschwister in Korinth, und wir wissen, dass diese Gemeinde manche Probleme hatte, dass es auch Leute gab, die einige persönliche Probleme hatten. Und Gemeinde beginnt ja immer beim Einzelnen und besteht aus Einzelnen. Und er schreibt an diese Menschen in Korinth folgende Worte in 1. Korinther 6, Vers 11. Auch ihr gehört ja zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch, und bezieht sich auf das Vorhergeschriebene und will damit sagen, ihr gehörtet auch zu den Menschen, weil die hat er vorher da beschrieben in den vorigen Versen, die ein unmoralisches Leben führten, die Götzen anbeteten, die Ehe gebrochen haben. Einige von euch hatten homosexuelle Beziehungen, andere waren Diebe und geldgierig und alkoholsüchtig und Verleumder und Betrüger. Das wart ihr. Vers 11b. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlung ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. Gott freut sich an uns, weil der Schmutz unserer Sünde abgewaschen ist. Und das Wort abgewaschen oder reingewaschen, das möchte ich in dieser Botschaft hervorheben. Unser altes Leben ist Vergangenheit. Wir gehören zu Gottes heiligem Volk, freigesprochen von jeder Schuld. Wie ist das möglich? Nur Paulus gibt uns hier die Antwort durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes sind wir in den Augen Gottes rein. Das Neue Testament nennt diese Reinheit auch Rechtfertigung. Ohne sie kann keine innere Veränderung und auch kein christliches Leben stattfinden. Und ich möchte uns einladen, bevor wir Abendmahl feiern, erneut über diese Reinheit, die wir in Christus haben, nachzudenken. Schon durch den Propheten Hesekiel hatte Gott den neuen Bund verheißen und gesagt, ihr werdet rein sein. Aber welche Bedeutung hat diese uns geschenkte Reinheit? Nun, der Startpunkt, wie wir es in diesem Vers gelesen haben, ist die Vergebung unserer Sünden. Wenn Gott uns reinigt, vergibt er unsere Sünden und hält sie uns nie mehr vor. Wenn Gott in Verbindung mit dem neuen Bund verheißt, dass er unsere Sünden nicht mehr gedenkt, dass er sie in das Meer der Vergessenheit wirft, dort, wo das Meer am tiefsten ist, dann ist das zunächst mal ein Sprachbild. Ein allwissender Gott kann doch eigentlich nicht vergessen. Aber er kann sich dafür entscheiden, unsere Sünde nie mehr zu gedenken, und er wird sie uns nie mehr vorhalten. Die gerechte Strafe für unsere Sünden ist für immer aufgehoben, weil ein anderer bezahlt hat. Das ist das Evangelium. Allein durch die Vergebung der Sünden kann ein Mensch der Verdammnis, dem Getrenntsein von Gott, der Hölle entkommen. Und wenn Gott uns unsere Sünden vergibt, dann reinigt er auch unser Gewissen. Es wird berichtet, dass Sir Arthur Conan Doyle, wer ist das nochmal? Meine Kinder sollten das wissen. Wir hören immer gerne Sherlock Holmes, wenn wir in Urlaub fahren, als Hörbücher. Also das ist der bekannte Autor der Sherlock Holmes-Serie. Und der hat sich mal einen Scherz mit 12 seiner Freunden erlaubt. Jedem Einzelnen schickt er ein anonymes Telegramm, auf dem drauf stand: Fliehe, alles ist aufgedeckt. Innerhalb von 24 Stunden hatten alle seine Freunde das Land verlassen. Ich habe mir so überlegt, vielleicht müsste man so ein Telegramm auch mal dem Herrn Josef Blatter schicken. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das bei dem was nützen würde. Jeder von uns weiß, was es bedeutet, ein nagendes Gewissen zu haben. Vielleicht sind es nicht gleich Dinge, die einen auf die Flucht treiben, wenn sie bekannt werden, aber jeder von uns hat in seinem alten Leben ein beflecktes Gewissen gehabt. Auch wenn man das vielen Menschen nicht ansieht, gibt es trotzdem viel Schuld im Leben. Aber durch die Vergebung unserer Sünden wurde unser Gewissen reingewaschen. In Hebräer 9, Vers 14, da heißt es: Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung, das heißt eine unvergleichlich viel größere Wirkung als jedes andere alttestamentliche Tieropfer, weil das beschreibt er dort. Denn als Christus sich selbst, und jetzt aufgepasst, von Gottes ewigem Geist geleitet Gott dargebracht hat, was fällt euch da auf? Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet Gott dargebracht hat, wessen Werk ist unsere Erlösung? Es ist das Werk eines dreieinen Gottes. Christus, der ewige Geist, Gott, wird hier sicherlich Gott der Vater gemeint sein. Als sich Christus selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, was war das für ein Opfer? Es war ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Als Nachfolger Jesu sind wir gereinigt von unseren Sünden und das Blut Jesu reinigt auch unser Gewissen. Es gibt keinen anderen Weg, um inneren Frieden zu erfahren, als nur durch die totale Reinigung, die wir in Christus haben. Es gibt eine Anekdote, es wird erzählt, dass eines Nachts der Teufel den Reformator Martin Luther mit einer langen Liste von Sünden anfochtete. Lust und Habsucht und noch andere Sünden standen da auf der Liste. Und Luther soll dann dem Teufel gesagt haben: Sorry, aber diese Liste, sie ist nicht vollständig. Es gäbe noch andere Sünden, die der Ankläger auf seine Liste eigentlich aufschreiben müsse. Und er hat sie ihm dann genannt. Und als die Liste endlich voll war, sagte Luther zu Satan: Und schreibe Folgendes unter dieser Liste. Und dann zitierte er die Worte des Apostels Johannes: Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. In dem Augenblick verschwand der Teufel. Das Geschenk unserer Reinheit enthält noch viel mehr als die Vergebung unserer Sünde und Schuld. Wenn Gott uns reinigt, wird nicht nur etwas absolut Negatives, die Strafe für unsere Sünden, das schlechte Gewissen von uns weggenommen, sondern es wird uns auch etwas absolut Positives dabei geschenkt. Wir werden für immer bekleidet. Zuerst werden wir reingewaschen und dann werden wir bekleidet mit einem wundervollen, wohlriechenden, maßgeschneidertes Kleid. Wir werden bekleidet mit Gottes Gerechtigkeit. Und das ist das Zweite, was ich hier noch unterstreichen möchte. Wenn Gott uns reinigt, bekleidet er uns mit seiner Gerechtigkeit. Und wir dürfen mit allen Gotteskindern die Worte des Propheten Jesaja ausrufen. Freuen, ja, freuen will ich mich in dem Herrn. Deshalb feiern wir jeden Tag Gottesdienst gemeinsam, weil wir uns gemeinsam freuen wollen für das, was wir in Christus geschenkt bekommen haben. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Und ich denke, Musik ist auch eine Weise, wie wir diesem Jubel ausdrücken können, indem wir von ganzem Herzen Gott das zusingen. Dazu hat uns der Psalm aufgefordert in der Schriftlesung. Warum sollen wir das tun? Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Martin Luther nannte diese uns geschenkte Gerechtigkeit eine fremde Gerechtigkeit. Damit wollte er sagen, diese Gerechtigkeit, die kommt nicht aus uns. Sie ist unserem natürlichen, selbstsüchtigen, selbstgerechten, alten Menschen total fremd. Es ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, mit der wir bekleidet werden. Diese absolute, heilige Gerechtigkeit wird uns geschenkt, wenn wir zum Glauben kommen und alle unsere Sünden weggewaschen werden. Und deshalb ist ein Gläubiger viel mehr als nur ein begnadigter Sünder. Wir sind Heilige, die bekleidet wurden mit dem feinsten Gewand des Himmels, mit Gottes Gerechtigkeit. Und weil das so ist, müssen wir keine Angst haben, sondern dürfen wissen, Gott lässt uns nicht los. Wir haben das hochzeitliche Kleid. Und das bringt mich zum letzten Gedanken dieser Botschaft. Wenn Gott uns reinigt, können wir auch unseres Heils sicher sein. Jesus versichert uns, dass wir, wenn wir Gottes Kinder sind, absolut sicher sein können unseres Heils. In einer seiner Aussagen finden wir sogar drei Zeitrahmen bezüglich unserer Heilssicherheit. In dem Augenblick, wenn wir eine neue Geburt erleben, wenn wir uns bekehren und diese Reinigung unserer Sünden erfahren, sind sofort drei Dinge unveränderlich wahr. Der erste Zeitrahmen bezieht sich auf die Gegenwart. In Johannes 5, Vers 24 sagt Jesus: Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Der hat es jetzt schon, heute schon. Der zweite Zeitrahmen folgt in der zweiten Hälfte des Verses. Er betrifft die Zukunft. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Es heißt wirklich eigentlich in keiner Weise kommt eine Verurteilung mehr zu. Und dann der dritte Zeitrahmen betrifft die Vergangenheit, im letzten Teil des Verses. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Das ist geschehen. Und dann in Johannes 10, Vers 28, sagt Jesus seinen Nachfolgern: Und ich gebe ihnen das ewige Leben, sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. An wessen Hand sind wir also fest? Seid ihr noch wach? Nun, zunächst mal hier an Jesu Hand, an der Hand unseres Erlösers. Ich gebe ihnen das ewige Leben, sie werden niemals verloren. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Aber dann fährt er fort und der Karl hat genau richtig gesagt. Er bekräftigt das nochmal in Vers 29. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Wir sind auch fest in der Hand des Vaters. Kann man da irgendwo sicherer sein als in der Hand des Sohnes und des Vaters? Kein Wunder, dass Jesus sagt, sie gehe nicht verloren in Ewigkeit. Wer gereinigt ist, wer gewaschen ist durch das Wasserbad der Wiedergeburt, wie das Paulus an einer Stelle beschreibt, der ist fest in der Hand des Vaters und des Sohnes und der darf wissen, ich habe ewiges Leben und dieses Leben ist in seinem Sohn, Jesus Christus. Vergessen wir diese Wahrheit nicht, liebe Geschwister, wenn der Ankläger versucht, uns zu verunsichern. In jedem Augenblick, in jeder Situation sind wir umkleidet in der Gott erkauften Reinheit, die uns diese Annahme des Vaters garantiert. Diese göttliche geschenkte Reinheit gibt uns, gibt jedem wahren Kind Gottes auch eine demütige, dankbare Würde. Würde in dem Sinne, wir können jederzeit zu Gott kommen. Wir sind seine Kinder, wir sind geadelt. Und wir tun das mit einem demütigen Herzen, weil wir wissen, ein Sohn, eine Tochter Gottes zu werden und vor Gott rein zu sein. Das ist nicht unser Verdienst. Es ist allein Gottes Gnade. Gnade, die allein begründet ist in seiner Liebe. Wir haben also soweit hier über diese Wahrheiten, diese biblischen Wahrheiten nachgedacht. Wenn Gott uns reinigt, vergibt er unsere Sünden. Er reinigt auch unser Gewissen, haben wir gelesen im Hebräerbrief. Wenn er uns eine Reinheit schenkt, dann bekleidet er uns auch mit seiner Gerechtigkeit und wir können sicher sein in seiner Hand. Er lässt uns nicht los, er wird uns nicht fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Ich möchte noch einen Punkt hinzufügen, der mich in diesem Zusammenhang auch bewegt und den ich als sehr wichtig finde. Wir können die uns geschenkte Reinheit und alles, was sie enthält, das Wegwaschen unserer Sünden, das Reinigen unseres Gewissens, das Bekleiden mit Gottes Gerechtigkeit, die Sicherheit, die wir in Gott haben, alle diese Segnungen, wir können die wirklich nur schätzen, wenn wir Gott nicht nur in seiner Liebe sehen, sondern auch in seiner Heiligkeit. Bevor Paulus in seiner Präsentation des Evangeliums im Römerbrief, und ich finde, der Römerbrief ist sowieso das Buch im Neuen Testament, was uns das Evangelium in einer Weise vor Augen hält, wo man nur staunen kann. Aber bevor er uns im Römerbrief die Gnade Gottes wunderbar vor Augen malt, lenkt der Paulus unsere Blicke zuerst auf Gottes Zorn. Zorn ist also das erste Attribut, das uns im Römer, Attribut Gottes, das uns im Römerbrief begegnet. Gott ist Liebe, ganz klar. Aber das ist nicht alles, was Gott ist. Gott ist auch dreimal heilig, absolut abgesondert von allem Bösen. Und wenn die Bibel davon spricht, dass Gott heilig ist, so glaube ich, bezeichnet sie damit nicht eine göttliche Eigenschaft, sondern im Grunde sagt sie, Heiligkeit ist eigentlich das Synonym für Göttlichkeit. Gott und Heiligkeit ist ein und dasselbe. Das heißt, Gottes Liebe ist heilige Liebe. Seine Gerechtigkeit ist heilige Gerechtigkeit. Seine Barmherzigkeit, heilige Barmherzigkeit. Sein Zorn ist heiliger Zorn. Und weil Gott heilig ist, kann niemand, wirklich niemand, Gott umarmen, wenn man ihm zuerst begegnet. Wir sehen das immer wieder in der Schrift. Menschen fallen auf ihr Angesicht. Sie schreien um Hilfe. Jesaja schreit, ich vergehe, wehe mir, ich vergehe, ich bin ein Mann unreiner Lippen. Sie beginnen zu zittern. Die Liebe Gottes, die uns mit göttlicher Reinheit beschenkt, wird uns nie ins Staunen bringen, es sei denn, wir sehen sie auf dem Hintergrund des heiligen Zorns Gottes gegen unsere Sünde. Wenn man Gott ausschließlich als einen Gott der Liebe versteht, dann sieht man letztlich auch Vergebung einfach als, ja, als Teil seines Jobs. Einfach vorausgesetzte Gnade. Gott ist ja gnädig, weil er ist ja schließlich ein Gott der Liebe, kann niemals verändernde Gnade sein. Bonhoeffer spricht in diesem Zusammenhang von der billigen Gnade. Billige Gnade kann uns niemals verändern. Wir müssen zuerst ergriffen werden von der Heiligkeit Gottes, bevor seine Liebe und Vergebung unser Leben verändern kann. Nun, Michael und Sabine und Steffi sind gerade zurück aus Afrika. Michael hat mir schon erzählt, dass sie auf ihrer Reise durch Namibia sehr viele Tiere gesehen haben. Stellen wir uns mal folgende Szene vor. Irgendwo in der Savanne sehen Sie ganz alleine irgendwo ein kleines süßes Lamm stehen. Sie können Ihren Augen kaum glauben, da in der Savanne. Sie halten Ihren Mietwagen an, steigen aus. Mensch, ist das ein süßes Lämmlein. Michael ist ja ein Tierfreund, er streichelt dem Lamm ganz zärtlich so über den Kopf. Und das Lamm, es beginnt, seine Hand abzulecken. Als unser Michael wieder zurück ins Auto gehen will, traut er seinen Augen nicht. Vor ihm steht, wie aus dem Nichts, ein riesengroßer, ein furchterregender Löwe vor ihm. Davor hat er schon in seinen schlimmsten Albträumen sich gefürchtet, vor diesem Löwen, der ihn jetzt als Frühstück haben wird. Es gibt keinen Kommen. Er ist nur zwei Schritte von ihm entfernt und er öffnet schon seinen Rachen. Jetzt ist er über ihm. Und dann? Was passiert dann? Nun, dann beginnt der Löwe, seine Hand zu lecken und legt sich friedlich neben ihn. Was denkt ihr, welches Abschlecken wird unser Michael mehr bedeuten? Das des Lammes oder das des Löwen? Also ich glaube, das des Löwen. Warum denn? Weil der ihn genauso hätte verschlingen können. Diese Möglichkeit hat das Lamm nicht. Und ich glaube, liebe Schwester, der Hauptgrund, warum viele Leute, auch viele Christen, nicht wirklich überwältigt sind von der Vergebung des Lammes, ist, weil sie kaum ein richtiges Bewusstsein haben für den Zorn des Löwen über unsere Sünde. Unser Herr kann nie als das Lamm geschätzt und gewürdigt werden, wenn er uns nicht zuerst als der Löwe begegnet ist. Vor ein paar Jahren, auf der Rückfahrt von Nürnberg, habe ich, denke, es ist das schwerste Gewitter erlebt in meinem bisherigen Leben. Rechts und links von der Autobahn schlugen ständig Blitze ein, aber so richtig ganz große, fette Blitze. nicht nur so ein kleiner Strahl am Himmel, sondern es war wirklich so ein bisschen eine apokalyptische Atmosphäre. Ich habe mich natürlich sicher gefühlt. Im Auto soll man ja angeblich vor solchen Blitzen sicher sein. Man ist isoliert. Gottes Zorn ist viel mächtiger, verzehrender, zerstörerischer als jeglicher Blitz. Und unter diesem Zorn steht jeder, der keine persönliche Beziehung zu Jesus hat, der ihn nicht als einen persönlichen Herrn und Heiland kennt. Am Kreuz von Golgatha hat Jesus an seinem eigenen Leib die ganze Entladung des Zornes Gottes, den wir verdient hätten, auf sich genommen. Deshalb, wenn wir in Christus sind, können wir absolut sicher sein vor der Entladung des gerechten, heiligen Zornes Gottes. Der Löwe, er wird uns nicht verschlingen. Wir gehören dann zu denen, die Gottes Gnade gefunden hat. Wir sind reingewaschen durch das Blut des Lammes. Gott kann sich über uns freuen, wie ein Vater über seine Kinder. Welch eine unbeschreibliche Gnade, was sie ein unbeschreibliches Wunder ist, doch das Geschenk der göttlichen Reinheit. Ich habe beim Vorbereiten mich an ein altes Lied erinnert aus meiner Kindheit. Da heißt es: Ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Jesus, mein Herr, starb mir zu gut, denn er wusch meine Sünden weg. Ich bin erlöst. Lass uns jetzt anschließend angesichts dieser biblischen Wahrheiten unseren Herrn, der Löwe und Lamm zugleich ist, noch mit einigen Liedern anbeten. Und wenn wir anschließend das Mahl dann auch feiern, soll er und die Erlösung von Golgatha im Mittelpunkt stehen. Ich bin erlöst durch des Lammes Blut.